kommen auch Osteopathen, es kommen auch Kieferorthopäden, es kommen ganz viele Stillberaterinnen. Also es geht um Interdisziplinarität, um Zusammenarbeit, um zu erkennen, wenn verschiedene Gruppen an einem Patienten arbeiten, wie man miteinander das auch gut und für den Patienten effizient machen kann.
UP Podcast. Nachgefragt.
Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, heißt es. Und deswegen macht es gerade bei der PatientInnenversorgung unbedingt Sinn, dass die an der Therapie beteiligten Berufe gut kommunizieren. Willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. In Frankfurt treffen sich jetzt zum ersten Mal Fachkräfte aus Bereichen wie Logopädie, Kieferorthopädie oder Zahnmedizin, um sich über die Behandlung von Problemen der Zunge auszutauschen. Eine der Organisatorinnen der Veranstaltung ist die Logopädin Petra Kretsch-Siepert und OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mal genauer nachgefragt, was es mit der Veranstaltung mit Namen OFD-Symposium auf sich hat.
Dann sage ich herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und begrüße euch herzlich zum OP-Podcast und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie viel Selbstverwirklichung möglich ist in therapeutischen Kontext. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch und schräg an, aber ich erkläre gleich, worum es geht. Denn im September gibt es ein Symposium, das erste Symposium zum Thema orofaziale Dysfunktion. Ich werde bestimmt gleich korrigiert werden, ob man das richtig ausspricht, so. OFD im deutschsprachigen Raum und das veranstaltet Petra Kretsch-Siefert. Hallo Petra.
Hallo Ralf.
Wie spricht man aus? Orofaziale?
Sowas richtig. Orofaziale Dysfunktion.
Alles klar.
Ich habe den Begriff übrigens gar nicht erfunden.
Okay, gut. Gut, dass wir da jetzt nichts falsch machen. Aber du wirst das erste Symposium zu dem Thema organisieren. Mhm. Und die Anmeldungen, die vorliegen, sind nicht nur von Logopädinnen und Logopäden, sondern da sind auch zahnmedizinisch Tätige und kieferorthopädisch Aktive unterwegs, die sich zu dem Symposium angemeldet haben.
Ja.
Es hört sich erstmal gut an. Also eine Logopädin organisiert ein Symposium und ZahnärztInnen und KieferorthopädInnen melden sich an. Das ist ja schon mal cool. Eigentlich ist es ja immer so, dass man sagt, boah, wir machen unseren Heilmittelbereich und die Ärzte hören nicht zu. Warum ist das jetzt hier anders?
Also erstmal organisiere und durchführe ich das nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit einer Kollegin, Gerlanda Scheute, die seit 10 Jahren ein kleines Fortbildungsinstitut hat und da nutze ich quasi ihre Expertise auf diesem Gebiet. Das heißt, ihre Expertise und meine Expertise auf dem Gebiet der orofazialen Dysfunktion haben wir zusammengeworfen. Wir haben ein Netzwerk, würde ich jetzt mal so grob sagen, den Begriff benutzen, von Kieferorthopäden und LogopädInnen und KieferorthopädInnen, die mit uns schon im Kontakt sind, arbeitstechnisch, sozusagen interdisziplinär. Und so war das gar nicht so schwierig, da etwas zu organisieren, an dem alle gleichermaßen Interesse haben, weil wir da eine Schnittmenge haben mit den Patienten.
Du hast gesagt, das Thema orofaziale Dysfunktion ist nicht deine Erfindung. Aber du hast dazu, wenn ich mich richtig erinnere, ein Buch veröffentlicht.
Ja.
Und du hast das als Therapieform durchaus, also zumindest in Deutschland verbreitet, kann man das so sagen, oder erfunden?
Ich würde sagen entwickelt vielleicht, eine Methode entwickelt und glaube ich auch nicht wirklich alleine erfunden, so wie ich sozusagen das auch nicht alleine erfunden habe. Den Begriff orofaziale Dysfunktion gibt es tatsächlich seit den 90er Jahren, tauchte in der Literatur im deutschsprachigen Bereich bei jemandem namens Biegenzahn auf. Das ist in der Logopädie durchaus ein Name. Das Ganze firmiert seit den 80er Jahren eher unter dem Begriff myofunktionelle Therapie. Und was da in den letzten 40 Jahren gemacht wurde oder noch gemacht wird, ist etwas, meine Arbeit hebt sich da deutlich von ab. Und um das auch vom Namen her unterscheiden zu können, habe ich diesen Begriff von Biegenzahn übernommen, der das einfach deutlicher beschreibt.
Aber da hast du angefangen, Leuten, ich glaube, du hast erst in der eigenen Praxis angefangen, das auszuprobieren, wie kann man da Erfolge machen. Das heißt, du hast eine Methode weit genommen, die schon da ist, hast sie weiterentwickelt, angepasst an den Kontext, in dem du da behandelst.
Nicht ganz. Ich habe quasi auch was, ich sag jetzt mal, was Klassisches gelernt in der Logopädie, so ein bisschen logopädische Muttermilch, die wir sowohl im akademischen Bereich, den es ja schon teilweise gibt, aber auch in diesem klassischen Schulausbildungsbereich gibt, das ist da stark verankert. Und ich habe nicht das weiterentwickelt, sondern ich habe erstmal Sachen weggelassen. Ich habe quasi immer mehr weggelassen und habe immer bessere Erfolge gehabt.
Du hast fokussiert und hast gesagt, okay, wenn ich konzentriert eine Sache mache, du hast die Methode weiterentwickelt. Okay.
Nee, ich habe es nicht weiterentwickelt. Ich hab so viel weggelassen, dass ich mich irgendwann mal gefragt habe, was mache ich da? Was ist sinnvoll? Was führt tatsächlich zu Ergebnissen? Und dann habe ich das systematisierter geordnet und dann diese Methode daraus entwickelt.
Okay, dann hast du anderen Leuten gesagt, wie das geht?
Naja, ich habe dann irgendwann angefangen, Seminare dazu zu geben. Und das ist recht erfolgreich, würde ich sagen. Und dann hatte ich so die Idee mit dem Buch, mit der ich so ein bisschen ein paar Jahre so schwanger gegangen bin. Und habe dann einen Verlag gefunden, der sagte, juhu, das klingt spannend. Und dann haben wir eine erste Auflage gemacht. Und dann, glaube ich, 2 Jahre später bereits eine überarbeitete zweite Auflage. Das ging relativ schnell.
So gut, ne?
Ja.
Okay, das heißt, da gibt es eine gewisse Nachfrage. Wo entsteht die Nachfrage? Also wen bildest du aus? Also wer lernt von dir diese Methode? Nur logopädische Kolleginnen und Kollegen oder kommen da auch Zahnärztinnen und Kieferorthopädinnen?
Also die Methode, die ich entwickelt habe, ich mache jetzt mal Werbung, die heißt Mund mit DT hinten. Das ist tatsächlich etwas für die logopädische Praxis. Das ist nichts, um es in einer kieferorthopädischen Praxis zu übernehmen. Das ist klassische logopädische Therapie. Patient kommt einmal die Woche. Was allerdings bei dem Symposium der Fall ist, ist, dass wir einen Fokus thematisch auf ein Organ werfen, nämlich die Zunge. Deswegen heißt das Symposium, hat es auch einen Untertitel, nämlich Fokus Zunge. Und da haben wir die Schnittmenge zu den KieferorthopädInnen. Weil die sehr oft, wenn sie dann mal gut ausgebildet sind und sehr schnell dadurch auch feststellen, dass manchmal Zahnstellung nicht nur beeinflusst wird durch genetischen Bauplan der jeweiligen Person, sondern auch durch das, was die Zunge da macht, was aber tatsächlich nicht in deren Ausbildungskurriculum fällt. Und da haben wir die Schnittmenge.
Ah, okay. Wenn die zum Symposium kommen, wissen die hinterher selbst, wie man behandelt oder delegieren sie die Behandlung weiterhin an logopädische Praxen?
Sie delegieren weiterhin und hoffentlich dann auch an die Praxen, die gut und schnell arbeiten und mit guten Ergebnissen arbeiten. Das ist das eine. Der Fokus der Zunge zu diesem Symposium ist aber auch so gelegt, dass wir uns tatsächlich Probleme anschauen, die Zunge mit sich bringt. Und da gibt es ein Problem, das im europäischen Bereich in der Medizin, in der Zahnmedizin, in der HNO-Medizin noch nicht so angekommen ist wie in Südamerika, in Nordamerika vergleichsweise. Das ist das Zungenband. Und dieses Zungenband, das muss in der Regel, wenn es Probleme mit sich bringt, der Begriff dafür ist orale Restriktion, dann muss das operativ behoben werden, das Problem. Und es gibt in unserer Branche, in der Logopädie, tatsächlich auch seit 40, 50 Jahren die Ansicht, man kann mit gewissen Übungen Dehnung erzeugen in diesem Bereich an dem Zungenband. Man muss da nur die richtigen Übungen lang genug machen und intensiv genug machen, dann passiert da Dehnung. Und das ist tatsächlich von der Qualität her ungefähr genauso gut wie diese Geschichte mit dem Spinat und dem Eisengehalt.
Okay, katastrophal und nicht durch Evidenz untermauert.
Korrekt.
Okay, alles klar. Ja, also ich bin sozusagen ein Opfer. Also mein Zungenbändchen ist gelöst worden operativ, als ich 4 oder 5 war. Ja. Das war furchtbar und seitdem habe ich Angst vor Leuten, die bei mir in den Mund gucken wollen.
Das nennt man ein traumatisches Erlebnis.
Alter Verwalter, das erzähle ich jedem Zahnarzt, der mir in den Mund gucken will, dem sage ich vorher, ich habe Angst. Also weil das ist einfach, und ich habe, wenn ich heute fahre ich in Hamburg an einer bestimmten Straße vorbei, wo die Praxis war, und ich kann mich heute noch daran erinnern, wo es war, weil das mega furchtbar war.
Das glaube ich dir.
2 fiese Leute in weißen Kitteln mit Scheren in meinem Mund, das Blut spritzt und es tut tierisch weh.
Ja! Ich könnte jetzt auch über Splatter-Erfahrungen reden, aber ich weiß nicht, ob wir das so vertiefen wollen.
Also, du arbeitest im Bereich, guckst, dass du die Kolleginnen und Kollegen aus der Kieferorthopädie dazu bekommst, sich auch damit zu beschäftigen. Jetzt gehen wir mal auf die Metaebene zurück. Also jetzt, also wann findet dieser Kongress statt? Wollen wir es nochmal kurz?
6. und 7. September.
Man kann sich bei dir anmelden?
Ja.
Okay, wir packen unten in die Shownotes rein, wo man sich anmelden kann. Das kann man da unten einklicken. Das mich interessiert ist, wie war denn das, als du anderen Logopädinnen erzählt hast, ey, ich habe eine coole Methode und ich erzähle euch mal davon und ihr müsst mich dafür bezahlen. Wie ist denn die Reaktion?
Vielleicht mag ich eine andere Geschichte dazu erzählen, zu dieser Frage. Als ich den Artikel schrieb zu meiner eigenen, ich sag jetzt mal Praxisevidenz, die ich gemacht habe, wirkt das auch, was ich hier mache? Mhm. Dann sagte meine fachliche Betreuerin bei Logos, das ist toll, was Sie da machen, aber haben Sie die Boxhandschuhe aus dem Keller schon entstaubt? Die müssen Sie hochholen. Sag ich, wieso? Mehr machen Sie sich auf Gegenwehr gefasst. Also das ist hatte mich erstmal überrascht, weil ich dachte, oh,
echt?
Was löst man denn da aus? Und tatsächlich habe ich was ausgelöst. Es gab, ich möchte jetzt nicht sagen Shitstorm, aber sehr emotionale Gegenwehr, insbesondere aus Österreich.
Die sprechen ja auch komisch in Österreich.
Das hat damit nichts zu tun, sondern das war tatsächlich etwas, da dachte ich, wow, da ist eine andere Welt und die wollen sich auch nicht so öffnen. Mhm. Jetzt ist es jetzt nicht mein Hauptkerngebiet, in Österreich tätig zu sein, von daher hat mich das dann nicht so stark belastet, aber das wurde schon auch massiv. Also,
hat dich das genervt oder fandst du das gut? Dass es da, eigentlich ist das ja ein beginnender Diskurs.
Das auch dachte ich. Ich dachte tatsächlich, ich kann mich in einen fachlichen Diskurs, insbesondere mit zwei Kolleginnen, eine sehr alte Dame, die schon in den 80er Jahren sich des Themas myofunktionelle Therapie angenommen hatte, begeben und mit einer so einer Art Erbin dieser Arbeit. Mhm. Das wurde aber nichts. Also das wurde kein fachlicher Diskurs, sondern das wurde plötzlich sehr emotional und es mündete dann auch in einem kleinen öffentlichen Veranstaltung. Wir reden jetzt von Corona-Zeit, alles war online, 300 Leute hörten zu in Wien und da hieß es dann, ich hätte meine Methode entwickelt, nur weil ich Geld verdienen möchte. Und dann dachte ich, ach, das ist ja wirklich persönlich. Also das ist weit weg von fachlichem Diskurs, würde ich mal sagen.
Das ist ein Aspekt, den man ja betrachten kann. Also willst du damit auch Geld verdienen?
Es ist total legitim, dass man mit dem, was man macht und wenn man es gut macht, auch sein Auskommen hat.
Mhm. Hat das man das mit so, also kann man damit sein Auskommen?
Mit den also ich bin ja vor ein paar Jahren nach Dänemark ausgewandert. Ich wohne gar nicht mehr in Deutschland und ich arbeite auch nicht mehr als Logopädin in Deutschland, sondern meine Hauptverdienstquelle ist tatsächlich, zu diesem Thema Seminare zu halten. Und wenn man Seminare hält, seit 2013 mache ich das zu diesem Thema und es ist meine eigene Methode, also ich gebe nicht Wissen von anderen wieder, sondern mein originär eigenes Wissen, dann entwickelt man da auch so eine gewisse Liebe zu dem Thema und Leidenschaft. Und so war das etwas, von dem ich dachte, okay, vielleicht können wir das noch größer aufziehen.
Jetzt mal zurück zu dem Kongress in Wien. Also die hat gesagt, hier, du willst ja nur Geld verdienen. Da kann man ja sagen, ja klar will ich Geld verdienen. Ich wusste nicht, dass du ohne Geld das arbeitest. Das ist ja inzwischen kein Problem mehr. Das war vor 30, 40 Jahren wäre das noch ein Thema gewesen. Haben die dann auch inhaltlich irgendwas dazu gesagt?
Nein.
Nur Geld?
Ja.
Ja, das ist natürlich komisch.
Und das war sozusagen der einzige Grund, warum es, also es hieß, es gibt neue Methoden, die sprießen gerade derzeit, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wie Pilze aus dem Boden und dann wurde in Klammern genau meine Methode als Beispiel genannt. Okay. Und die wären aber alle nur am wirtschaftlichen Erfolg orientiert, darum ging es und nicht um Wirksamkeit und gar nicht um Patienten. Und das war ein Niveau, wo ich gesagt habe, okay, wir beenden die Kommunikation jetzt auch. Ja.
Okay, gut, dann ging es weiter, dann hast du Seminare gemacht. Also es gibt auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, interessiert mich, weil es mir hilft,
in der
Praxis wirtschaftlich zu arbeiten.
Ja.
Denn man will ja nicht Patienten ewig durchschleusen, sondern man will ja auch mal vorwärts kommen und Ergebnisse haben.
Ja. Und das sehe ich übrigens auch darin, dass es mittlerweile auch an Schulen unterrichtet wird.
Okay.
Also das dauert, also ich mache das ja jetzt schon seit 10 Jahren, aber sukzessive ist es so, dass also Lehrlogopädinnen in meinen Seminaren sitzen, Klassensätze für des Buches gekauft werden zum Beispiel, um einfach auch mal etwas zu unterrichten, was nicht 40, 50 Jahre alt ist, sondern es gibt in jedem Fach Weiterentwicklungen. Mhm. Ja? Und vor 40, 50 Jahren ist das, was heute an den meisten Schulen unterrichtet wird, war das State of the Art, ist es aber heute nicht mehr.
Also das funktioniert, das heißt, da haben die Leute weitergemacht.
Ja.
Dann hast du also das Buch veröffentlicht. Mhm. Da hast du bestimmt mit den Lektoren dann auch geredet. Da wusstest du ja schon, dass wenn du deine Meinung äußerst, dass es auch Leute gibt, die sagen, eigene Meinung darf man nicht äußern. Das ist ja der, oder das ist die falschen Motive unterstellt. Wie war das, als du das Buch veröffentlicht hast? Gab es da auch Stress oder war das dann schon ein bisschen reflektierter?
Naja, die österreichische Fraktion hat noch ein bisschen versucht, so eine Öffentlichkeit herzustellen.
Die wählen aber auch Sebastian Kurz als Kanzler.
Ja, ich meine, die aber sind ansonsten entschuldigt. Ist es tatsächlich so, dass die meisten Leute erstmal offen dran gehen und sagen, Mensch, die macht was und die lässt vor allen Dingen etwas weg in ihrer Arbeit, was uns eigentlich als TherapeutInnen auch durchaus unangenehm ist, mit den Patienten auf die Art und Weise zu arbeiten. Und jetzt sagt uns jemand, das braucht ihr auch gar nicht mehr so machen, dieses sehr lästige Üben von Zungengymnastik, sag ich jetzt mal. Der Begriff dafür ist ja mundmotorische Übungen. Mhm. Und ich komme jetzt daher und sage, die braucht ihr gar nicht. Mhm. Und dann sagen 2/3 im Seminar, wow, geil, deswegen gehe ich dahin. Mhm. Und Gott sei Dank nach 2-3 Tagen Seminar sagen die, yo, das klingt ja wirklich gut. Mhm. Und so 2-3 sagen immer, na, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Okay, das ist eine gute Quote eigentlich.
Und das ist in Ordnung. Es führen ja verschiedene Wege nach Rom. Ich glaube, meiner ist ein recht kurzer und effizienter, aber wenn andere einen längeren gehen wollen, dann gerne.
Dies ist ein freies
Genau.
Land. Genau. Dann hast du gesagt, jetzt muss auch so ein Posium sein. Ist das jetzt Selbstverwirklichung oder hat das einen sittlichen Nährwert?
Naja, man kann ja manchmal auch mehrere Gründe haben. Mhm. Ja, ich glaube, das hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Mhm. Das heißt, das ist ein anderer Rahmen, in dem auch ich mich präsentiere. Aber es geht nicht wirklich um mich. Ich bin eine von 11 Referentinnen bei diesen 2 Tagen. Mhm. Sondern es geht um fachliches Weiterkommen. Also es geht tatsächlich um Interdisziplinarität, um Zusammenarbeit, um zu erkennen, wenn verschiedene Gruppen an einem Patienten arbeiten, wie man miteinander das auch gut und für den Patienten effizient machen kann. Und es geht darum, das Fach weiterzubringen. Mhm. Und bei diesem Thema Fokus Zunge ist halt dieses Zungenband wirklich ein Neuland. Jetzt erzähle ich mal eine Geschichte. Im näheren Verwandtenkreis eine junge Frau, die ist mit 18 oder so operiert worden am Kiefer. Wirklich kein Spaß, kann ich nicht so für, ach, finde ich mal schön empfehlen. Also eine Kieferoperation ist wirklich ein Riesending. Wochen, Monate lang hat man Draht, man kann nicht essen, man hat Schmerzen. Das ist nicht schön. Weil der Unterkiefer zu prominent, zu groß war. Mhm. Das nennt man Progenie. Mhm. Also haben sie das Ganze verkleinert, also Knochen entfernt. Das ist wirklich
fies.
Ja, und schmerzhaft. Wirklich ein großer Aufwand. Jetzt hat die aber, stellte sich jetzt 4-5 Jahre nachträglich heraus, ein Problem mit ihrem Zungenband, was dazu führt, dass dieser Unterkiefer jetzt sukzessive über die Jahre wieder in eine blöde Position rutscht, sich ihr Biss öffnet, sodass die Backenzähne nicht gut aufeinander liegen, sodass man auch nicht gut kauen kann zum Beispiel. Und da hat dieses Zungenband einen starken Faktor. Und jetzt suchen wir, weil die in Dänemark studiert und aus Norddeutschland kommt, hier im norddeutschen Bereich, irgendjemanden, Universität Kiel hat damals die Kiefer-OP gemacht, irgendeinen Kieferchirurgen oder Zahnarzt, der das kann, der das ordentlich durchtrennt. Ja, nee, gibt's nicht, findet man nicht, die wissen nicht, wie das geht. Ein Zungenband muss man auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchtrennen und die machen das auf quite old school.
Ja, das ist furchtbar. Ich habe mit einem Gespräch gehabt, mit irgendwie aus Münsterland irgendwie, einen zahnärztlichen Kollegen, der das, ja, da, also es gibt irgendjemand, der das gut macht, wo das nicht wehtut, der gesagt hat, nein, das war völlig unnötig, deine Ängste, das war kompletter Schwachsinn.
Na gut, jetzt als du 4 Jahre alt warst, jetzt weiß ich ja ungefähr, wie alt du bist.
Voriges Jahrhundert.
Und zwar, also nicht in den 90er Jahren.
Nein.
Und damals, glaube ich, war vieles noch medizinisch gesehen anders.
Also, das war noch vor den 68ern.
Und Kinder waren alleine im Krankenhaus und sowas. Ja, es gibt mittlerweile einen Zusammenschluss von Ärzten, die sich auf spezialisieren, die Zungenbänder auf die richtige Art zu durchtrennen. Mhm. Das kann man sowohl, ich sag jetzt mal, mit einer Schere klassisch machen. Man kann das aber auch mit einem gepulsten Laser machen. Dann dauert das wenige Sekunden. Die Frage ist nur, wie geht man danach mit der Wunde um? Und das ist der Unterschied zwischen Old School und New School. Und wie weit durchtrennt man? Und Old School ist, wir machen eine zickzackförmige, querliegende Naht. Die nennt sich nicht umsonst deswegen, weil sie zickzack ist, Z-Plastik. Das führt dazu, dass dieser Bereich unter der Zunge stark vernarbt und so ein bisschen auch die Narbe wegen dieser Zickzackstruktur das Ganze auch zusammenzieht. Aber die Durchtrennung soll ja eine größere Beweglichkeit mit sich bringen. Du hast gerade eine Panikattacke, habe ich das Gefühl.
Also ich finde, wir gehen jetzt hier zu sehr ins Detail.
Genau,
ich schnappatme gerade. Genau, das ist ja furchtbar. Mit Medizinern darf man sich echt nicht unterhalten.
Ich bin keine Medizinerin. Okay.
Auch mit den Randgruppen dieser Medizin. Ist das nicht, also diese, wenn du über Zungengeschichten ist das nicht auch ein Thema, was zum Beispiel Physiotherapeuten, die Kiefergelenks...
Ja. Also es kommen auch welche. Du hast ja vorhin nicht alle Berufsgruppen aufgezählt.
Entschuldigung, also?
Es kommen auch Osteopathen, es kommen auch Kieferorthopäden, es kommen ganz viele Stillberaterinnen, weil diese Einschränkung durch die Struktur des Zungenbandes, wie die bei jedem individuell anders sind, diese orale Restriktion, die Einschränkung der Zunge, kann in unterschiedlichen Lebensphasen problematisch sein. Also nicht jeder, der ein problematisches Zungenband hat, mit dem wird man entweder geboren oder nicht. Mhm. Die Zahlen aus Südamerika, es gibt, ich glaube, eine Studie aus Spanien, aber es gibt meistens Zahlen aus Südamerika, die sagen, ein Drittel aller Kinder, die geboren werden, haben ein Problem mit dem Zungenband.
Oh.
Das ist eine hohe Zahl. Europäische Zahlen liegen weit drunter, aber es gibt keine verlässlichen Ermittlungen dieser Daten.
Hat das, also dieses Knirschen, was ganz viele Leute haben, hat das auch damit zu tun?
Kann.
Aha.
Kann. Aber zurück zu den Physiotherapeuten. Wenn dann so eine OP erfolgt ist, dann hat man also idealerweise eine Zunge im Mund, die sich optimaler und freier bewegen kann, ohne Einschränkung. Das führt dazu, dass besonders im Hals- und Schulterbereich auch Muskulatur entspannen kann. Und da müssen Osteopathen und Physiotherapeuten mit dran, um quasi das System neu zu justieren oder zu kalibrieren, also der ganze Halteapparat. Weil wir haben eine Struktur unter dem Mund, so im Kinnbereich, da hinten, wo von Kinn in Hals übergeht, kommt man tastmäßig schwer ran. Das nennt sich Zungenbein. Mhm. Ein Knochen, der frei schwebt, keinen anderen Knochen berührt, aber ganz viele Muskeln und Sehnen und so weiter hat. Und da zieht manchmal dieses Zungenband dran.
Okay, bevor wir jetzt hier in eine anatomische, medizinische Fortbildung gehen und Physiologie machen, wollen wir mal wieder zurückkommen zu Themen, die ich auch beherrsche.
Okay.
Das hast du als Therapeutin was initiiert. Wie fühlt sich das an, so eine Methodik reinzumachen? Bist du ein bisschen stolz?
Im Moment habe ich viel zu tun mit der Organisation des Symposiums. Von daher bin ich mit meinen Gefühlen bei Arbeitsökonomie eher als bei, wie fühle ich mich? Vielleicht kann ich dir das nach dem 6., 7. September sagen, wie ich mich gefühlt habe.
Okay.
Aber derzeit bin ich quasi so im Organisationstunnel.
Also Leute, wenn man was gemacht hat, wo man was geschafft hat, dann darf man auch mal Sektkorken knallen lassen, dann kann man auch mal stolz darauf sein. Das ist ja, was man da eben hörte, war ein Hund, der hier unterm Tisch liegt und sich geschüttelt hat. Ich finde, das kann man auch feiern. Ich finde das cool. Also wie viele Kolleginnen kennst du, die sagen, okay, wir müssen hier mal was machen, wir müssen Evidence erheben und müssen mal Fakten erarbeiten, um zu gucken, ob das, was wir machen, hier sinnvoll ist oder nicht, die mit Gegenwind umgehen können und dann daraus eine Methodik entwickeln und sozusagen in einem Symposium münden, wo man plötzlich interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Das doch, darauf kann man doch stolz sein.
Ich mache es gerne und ich mache es.
Also fühlt sich gut, willst du sagen?
Ja.
So, und wenn jetzt andere Kollegen, Kolleginnen, Kollegen feststellen, Mensch, was ich da mache, das erscheint mir irgendwie wenig zielführend. Ist das ein Weg, den du jetzt gegangen bist, wo du sagst, das können noch andere Kolleginnen und Kollegen machen?
Wenn ich das schaffe, schaffen das andere auch. Man braucht vielleicht die ein oder andere Bedingung, die erfüllt sein muss. Ich denke, ich hätte, wenn ich einen universitären Forschungs-Background zur Verfügung gehabt hätte, glaube ich, eine viel bessere Evidenzlage herstellen können. Die ist durchaus an der einen oder anderen Stelle zu kritisieren, aber es ist nicht die niedrigste Stufe. Mhm. Es ist nicht, also ich, meine Arbeit basiert nicht auf einer Einzelfallstudie, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, man muss auch eine gewisse Aktivität, ein gewisses Aktivitätslevel mitbringen, um neben Familie, was ja Frauen immer noch mal so mit mehr mitbringen als Männer. Entschuldige, ich muss es sagen. Ja. Und Beruf, also eigene Praxis haben und Mitarbeiter haben, also für die auch verantwortlich zu sein, dann auch noch das machen zu können. Mhm. Sich mit einem Thema so intensiv zu befassen, das machen nicht so viele. Aber es machen einige und das, man kann das leisten.
Leidenschaft ist das, was man dazu braucht, richtig?
Vermutlich.
Für eine Sache. Ja, das ist schon wieder bei Gefühlen. Also, wir alle sind herzlich eingeladen, an diesem Symposium teilzunehmen. Das vom, nochmal Datum?
Das ist der 6. und 7. September dieses Jahr in Frankfurt am Main.
Richtig. Gibt es auch was zu essen?
Eine ganze Menge.
Wow.
Also es gibt 2 Tage lang Essen und Trinken frei.
Also supi. Man kann allerdings auch auf das Essen und Trinken verzichten und online teilnehmen.
Genau. Es ist eine hybride Veranstaltung. Mhm. Wir haben im Moment nach den Anmeldezahlen für die Veranstaltung tatsächlich so eine Halb-Halb-Abdeckung.
Okay.
Es ist für manche auch die Anreise weit. Mhm. Manche haben sowas, also mir geschrieben, oh, wir sind im Urlaub. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, dann könnt ihr hybrid teilnehmen. Mhm. Ach so, das geht, ja super, dann melden wir uns hybrid an. Aber viele kommen auch und sagen, wir netzwerken.
Ja.
Und das ist auch so die Idee, die wir haben, dass die Leute sich dort treffen und miteinander netzwerken, weil das Thema neu ist, also besonders das mit der Zunge. Mhm. Und diese Arbeit noch im Aufbau ist. Mhm. Und sich zu treffen und miteinander bei einem netten Glas Frankfurter Apfelwein dann ins Gespräch zu kommen, ist immer noch was Besseres, als sich nur über einen Bildschirm zu sehen.
Also wer in einem Alkoholkontext neue Methoden weiterentwickeln will, ist herzlich eingeladen, dazu kommen. Das kostet vermutlich auch Geld. Das könnt ihr auf der Internetseite dazu finden. Wie gesagt, wir packen die Links da rein. Mhm. Okay, Petra, dann bedanke ich mich, dass du aus Dänemark zu mir gekommen bist. Ich meine, aus dem Ausland hier extra anreisen.
Der Weg nach Kiel ist ja gar nicht so weit.
Ich weiß, man kann es ja auch mal ein bisschen erhöhen. So, wir sind sozusagen Nachbarn, ja. Also, das ist toll, dass du Zeit gefunden hast. Ich hoffe, dass es einige Kolleginnen aus der Physiotherapie gibt, aus der Logopädie gibt, die mal wissen wollen, wie man mit weniger Arbeit mehr Ergebnisse hat. Denn das ist ja das Konzept, was dahinter steckt.
Ja.
Weniger machen, schnellere, bessere Erfolge machen.
So ist es.
Perfekte Lösung. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass dir gelungen ist, auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, damit zu machen.
Mhm. Danke.
Und wer sich mit dem Thema interessiert, ist bei dir herzlich willkommen.
Danke, dass ich kommen konnte und das OFD-Symposium vorstellen durfte.
Ja. Gut. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.